Willkommen beim IP Courses Podcast, dem Podcast für europäisches Patentrecht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist der letzte Tag im Jahr. Wir haben uns bei IP Courses die Frage gestellt, wie wir einen gemütlichen Ausklang zusammenbringen jetzt nach den Feiertagen. Und wir haben beschlossen, das wieder in einer Panel-Diskussion zu machen. Daher begrüße ich ganz herzlich Fabian Heiberg, der heute eine Entscheidung mitgebracht hat.
Ja.
Oder eigentlich keine.
Ja, keine doch Entscheidung, eine. Aber erstmal hallo, eigentlich keine Entscheidung. Aber jetzt haben wir uns aber nochmal kurz überlegt, ja, vielleicht ein kleines Diskussionsbeispiel wäre auch heute nett. Und darum habe ich einfach eine kleine Patentanmeldung samt Prüfungsverfahren mitgebracht, die so ein bisschen was mit der Silvester-Thematik zu tun hat. Heute soll es zumindest ein bisschen nebenbei um Feuerwerkskörper gehen. Zuerst mal die Frage an euch, wie feiert ihr Silvester? Lukas, wie feierst du?
Heuer weiß ich es noch nicht ganz genau. Wahrscheinlich irgendwo gemütlich im Rahmen der Familie. Also auf alle Fälle nicht am Wiener Silvesterpfad, weil den meide ich wie der Teufel das Weihwasser.
Okay. Gerd, bei dir?
Ich habe zwei kleine Kinder. Ich weiß nicht, ob ich den Jahreswechsel erleben werde dieses Jahr. Wir hoffen das Beste.
Michael?
Ich weiß es noch nicht. Im Idealfall schlafend, aber wahrscheinlich werden mich auch meine Kinder davon abhalten.
Dann bin ich wohl der Einzige, der Silvester ein bisschen ernst nimmt in dieser Runde.
Darum hast ja auch du die Folge vorbereitet heute.
Korrekt. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie stellt ihr zum Feuerwerk? Seid ihr Fans? Seid ihr Gegner?
Also bei mir, ich finde Feuerwerke cool, wenn sie orchestriert sind und irgendwie sinnvoll abgefeuert werden. Also ich habe letztes Jahr auf YouTube das Feuerwerk in Sydney angeschaut und das war sehr beeindruckend, weil wirklich eine große Show und keine Leute, die irgendwie sinnlos einfach nur Geräusche machen, davon halte ich nichts. Ich finde aber auch die Drohnenshows extrem cool, also ich finde, das wäre ein würdiger Ersatz, aber um das geht es heute nicht.
Ne? Ja, absolut, ich gebe dir da recht, also grundsätzlich bin ich auch regelmäßig beeindruckt, wenn es wirklich toll orchestriert ist, wie du das so schön gesagt hast, aber natürlich der ökologische Aspekt ist natürlich zu hinterfragen. Um diesen ökologischen Aspekt geht es heute aber tatsächlich nicht, sondern um Ersteres, wie man denn solche Feuerwerke ordentlich orchestrieren, manipulieren kann. Es ist nämlich schon aus dem Stand der Technik bekannt, dass man üblicherweise mittels solcher Feuerwerkskörper vorgegebene Bilder erzeugt. Beispielsweise Herzformen, Smileys, Sterne. Funktioniert so, dass man bereits diese Leuchtmittel, die dann auf irgendwelche Art und Weise zum Explodieren gebracht werden, in dem Feuerwerkskörper entsprechend anordnet, dieses Gerät dann in die Luft abfeuert und dann hofft, dass sich das dann eben nach der Zerlegung so ausbreitet, wie man es eben vorher angeordnet hat.
Das heißt, die kann im Prinzip die Form, was ich dann gerne am Himmel sehen würde, bereits in dem Feuerwerkskörper so definieren und das schreibt sich dann so in den Himmel. Das ist die Hoffnung.
Ne? Das ist die Hoffnung, die unser Erfinder bei meiner Patentanmeldung, die ich heute mitgebracht habe, das ist nämlich die EP 31-2828. Diese Vorstellung sieht unser Erfinder als gegeben an. Das ist möglich. Das wird so gemacht, aber er sieht auch ein Problem dabei. Nämlich, das Problem liegt dann vor, man schießt diese Rakete auf irgendwelche Art und Weise in den Himmel, das rotiert in alle Richtungen. Dann habe ich das Problem, dass beim Zerlegen dieser vorher zurechtgelegten Körper, wie auch immer, das kann in alle Richtungen zerlegt werden, sodass es beispielsweise vorkommen kann, dass wenn man jetzt ein Herz in den Himmel abfeuern will, dass es am Kopf steht, dass es verzerrt ist, dass die Leuchtpunkte nur in einer Linie am Himmel sind, sodass das Herz gar nicht erkennbar ist. Und das ist das Problem aus dem Stand der Technik, das unser Erfinder lösen möchte.
Das Janusköpfige des Archaischen, sehr fein. Gibt es denn eine Lösung?
Es gibt eine Lösung. Die Lösung sieht Folgendes vor. Er hat nämlich, ich möchte es wirklich vorlesen, weil es einfach ganz schön ist, wenn man einmal so Anspruchswortlaute vorgelesen bekommt.
Für Patentanwälte zumindest.
Es ist nämlich eine Feuerwerkskörperaufnahmevorrichtung samt Feuerwerkskörper zur kontrollierten Darstellung von Figuren am Himmel beansprucht. Und wie ist es jetzt möglich? Der Erfinder sieht Folgendes vor. Er hat da irgendeine Feuerwerkskörperaufnahme, die ist trichterförmig mit einem Loch und in diese Feuerwerkskörperaufnahme kann ein entsprechender Feuerwerkskörper hineingesteckt werden. Und dieser Trichter weist jetzt neben dieser Aufnahmefunktion noch weitere Merkmale auf, nämlich einerseits einen Sensor zur Bestimmung des Erdmagnetfelds und zweitens eine Vorrichtung zum Bestimmen des Zündzeitpunkts. Könnt ihr euch vorstellen, was unser Erfinder mit diesem Sensor zur Bestimmung des Erdmagnetfelds bezwecken will?
Schauen, wo unten ist, hätte ich gesagt.
Schauen, wo unten ist, beziehungsweise generell schauen, wo alle Richtungen sind. Man will einfach, oder der Erfinder will beim Abfeuern zu jedem Zeitpunkt die Lage des Feuerwerkskörpers im Himmel bestimmen können. Und gemeinsam mit dieser Zündvorrichtung, die eben einen bestimmten Zündzeitpunkt vorgeben kann, soll dann die Rakete eben nur zu einem solchen Zeitpunkt gezündet werden, wo die Ausrichtung eine entsprechende, in dem Fall wird es wahrscheinlich relativ, wenn möglich, senkrechte Ausrichtung hat, sodass dieses Motiv auf die gewünschte Art und Weise zerlegt und am Himmel abgebildet werden kann.
Also das heißt, das ist Teil der Rakete und nicht Teil der Abschussvorrichtung?
Das fragt sich die Prüfungsabteilung genauso. Also der Erfinder beansprucht grundsätzlich mal nur so eine Aufnahmevorrichtung für sich selbst, ja, dann einen Raketenkörper mit dieser Aufnahmevorrichtung und dann auch ein Verfahren. Also genau das ist das große Problem. Man kennt sie nicht wirklich aus, zumindest zu dem frühen Zeitpunkt, ob jetzt diese Vorrichtung in den Himmel geschossen wird oder nicht. Ich kann da, glaube ich, auch aus dem Prüfungsbescheid vorlesen, einfach weil ich es durchaus ein bisschen amüsant finde. Ich sage mal, die Verzweiflung vom Prüfer ist durchaus zu erkennen. Ich zitiere, der Gegenstand des Anspruchs 1 ist im Allgemeinen sehr unklar, da es weder den Ansprüchen noch der Beschreibung eindeutig zu entnehmen ist, ob diese Feuerwerkskörperaufnahmevorrichtung verschossen wird oder nicht. Und das ist so das Grundproblem. Also, wie gesagt, ich habe heute nur ein Prüfungsverfahren mitgebracht. Klarheit ist das große Thema.
Aber wenn ich das Ding nicht mit draufschieße, wie kann ich das denn auslösen? Also,
ja, du musst es am Boden so lang drehen, bis es die richtige Ausrichtung hat.
Naja, aber das hilft mir ja nichts. Ich meine, die Rakete fliegt drauf und ich kann ja nicht vermeiden, dass sie die Rakete dreht im Verlauf ihres Flugs. Das heißt, diese Aufnahmevorrichtung, oder wie heißt
das? Sie könnte ja mitfliegen, ja. Die Aufnahmevorrichtung.
Ja, das meine ich. Diese Aufnahmevorrichtung, die muss ich ja mit draufschießen und die nimmt halt einfach nur diesen Körper dann auf, der sie dann letztendlich aber in der Luft zerlegt.
Was wir da machen, ist Auslegung von Anspruchsmerkmalen und das macht das EPA ja nicht so gerne.
Ja, die haben halt gern die Klarheit vorher, bevor sie auslegen. Und ich glaube, in dem Fall, glaube ich, kann man dem Prüfer durchaus recht geben, dass das nicht so klar hervorgeht. Es war nur für mein Verständnis die Frage, geht's denn eigentlich überhaupt, dass diese Aufnahmevorrichtung am Boden bleibt? Ich glaube, es ist fast unmöglich,
oder? Da hätte ich auch eine Frage, nämlich zum Aufbau von diesem Feuerwerkskörper. Ist das so eine Rakete, wie man sie kennt, mit einem Holzstapel,
der nach
oben geschossen wird? Weil es gibt ja für andere, also es gibt ja auch diese kugelförmigen, die man normalerweise für irgendwelche komplexeren Feuerwerke benutzt. Und da gibt es ja dann tatsächlich so eine Abschussvorrichtung, von der ausgehend, dass dann nach oben geschossen wird.
Also dieser Aufnahmekörper, der mündet in einem Durchbruch. Und dieser Durchbruch ist dann wohl eben für so einen Leitstab, nennt sich das im Patent.
Tut mir leid, dass ich das Fachjargon nicht gewusst habe.
Ja, kein Problem. Aber genau für das ist das vorgesehen und für mehr oder weniger handelsübliche Raketen, die halt so ein Motiv am Himmel darstellen können. Also das war ja nur der erste Klarheitsmangel. Es hat dann auch noch weitere Dinge gegeben, die der Prüfer aufgezeigt hat. Den Prüfer hat nämlich gestört, dass im Anspruch 4-mal vorzugsweise vorgekommen ist. Also sehr, sehr viele Eventualitäten im Anspruch. Auch das wird von den Prüfern wohl nicht zu gern gesehen. Also 4-mal ist schon sehr, sehr viel. Und im Anspruch wurden auch für dasselbe Merkmal unterschiedliche Begriffe verwendet. Einmal Stab, einmal Leitstab. Du hast das Problem schon fast antizipiert. Und abgesehen davon hat der Prüfer auch gesagt, dieses Ding ist nicht erfinderisch. Also es hat da zwei Druckschriften gegeben, die haben sich aber nicht wirklich mit dieser Thematik beschäftigt. Also es war irgendwie so nicht klar und außerdem, falls du die Klarheitseinwände beseitigen willst, es wäre auch nicht erfinderisch.
Fabian, hast du jetzt herausgefunden, wie das funktioniert?
Ja, und zwar mit Hilfe des Vertreters, des Erfinders. Der hat nämlich dann, wie man es gewohnt ist, auf den Prüfungsbescheid bzw. auf die Stellungnahme zum Recherchenbericht eine Erwiderung abgegeben. Und von dieser Erwiderung, da kann man wirklich in Sachen Effizienz was lernen. Also das war sowas von knackig abgehandelt. Dürfte ein sehr erfahrener Vertreter gewesen sein, weil der weiß ganz genau, wie er mit den Prüfern offenbar umzugehen hat. Er hat wirklich immer nur satzweise reingeschrieben, doch, 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 also bezüglich der Frage, wird das Ding jetzt abgeschossen mit der Rakete? Er hat gesagt, ja, wird abgeschossen. Bezüglich der vorzugsweise Problematik hat er gesagt, vorzugsweise bedeutet, das sind nur fakultative Merkmale. Das war einfach nähere Begründung hat es dazu nicht gegeben. Diese Leitstab- und Stabproblematik hat er dahingehend lösen wollen, dass er gesagt hat, dieser Leitstab ist der Stab und das war die Eingabe, ja. Und da hat er dann mal abgewartet, was der Prüfer dazu sagt.
Vielleicht wollte er einfach den Prüfer dazu motivieren, auch auszulegen und im Wege der Auslegung auf die einzig wahre Sichtweise auf die Erfindung zu kommen.
Bezüglich der Auslegung, ja, war das vielleicht seine Intention? Ich weiß es nicht, aber der Prüfer.
Aber kommt's denn in Bezug auf die Klarheit auf das an, was der Vertreter in der Erwiderung auf den Bescheid schreibt?
Also manchmal hat man das Gefühl, dass das dem EPA genügt, wenn man sagt, so ist es, so ist es. Was in dem vorliegenden Fall war, dass der Vertreter zwar versucht hat, klarzustellen, diese Klarstellungen hat er aber nicht in den Anspruch gegossen. Das heißt, er hat gesagt, dieser Leitstab ist der Stab, das ist so zu sehen, das ist so zu sehen. Was dann der Prüfer gemacht hat, und das ist aus meiner Sicht nachzuvollziehen, sagt, ja, wenn es denn so ist, bitte auch in die Ansprüche gießen. Und unabhängig davon, Aufgabe-Lösungsansatz, und wurde mir immer noch nicht gezeigt, warum ist denn dieses Ding erfinderisch?
Ich würde sagen, es gibt von den Klarheitseinwänden gibt es immer zwei Sorten. Es gibt die im Anspruch fehlt irgendwas oder das Amt tut sich schwer, damit zu verstehen, was man eigentlich beansprucht hat. Und bei dem zweiten Fall kann es helfen, dass man erklärt, wie es eigentlich gemeint ist. Beim ersten Fall hilft es in der Regel nicht, dass man sagt, so ist gemeint, aber es steht halt nicht im Anspruch, oder? Habt ihr da andere Meinungen dazu?
Ja, ich glaube, es ist obsolet, weil jetzt ist ja alles anders. Und ich merke tatsächlich auch schon eine andere Herangehensweise. Also ich kriege jetzt nicht mehr so diesen klassischen Klarheitseinwand und daher kann ich nicht prüfen, sondern es wird schon differenziert zwischen, so ist ausgelegt, daher ist neue erfinderische Tätigkeit so zu beurteilen und im Übrigen ist es unklar.
Das heißt, du siehst, es gibt die Zeit Prä-G1 aus 24 genau. Und
ja schon, also man merkt, das ist offensichtlich ein Prä-G1 aus 24 Prüfungsverfahren.
Lukas, zu deiner Auslegung der Klarheitseinwände der zwei verschiedenen, ich gebe dir da recht, ich würde das auch sagen. Also man erkennt relativ schnell, wo lohnt es sich denn zu diskutieren, und dann ist aber auch der Prüfer bezüglich dieser Erklärung durchaus empfänglich eingestellt, würde ich meinen. Und beim anderen Fall hat man wenig Chance und man muss dann tatsächlich einfach Änderungen machen. Und solche Änderungen beziehungsweise dahingehend war dann auch der Vertreter einsichtig und hat dann gesagt, ja, okay, dieser Leitstab ist zwar der Stab, aber es gibt, im Anspruch jetzt nur mehr einen Stab, nämlich den Leitstab etc. Die vorzugsweise hat er aber beibehalten und dann war eigentlich nur mehr das Problem der erfinderischen Tätigkeit. Und normalerweise ist man es ja eigentlich gewohnt, dass sich der Prüfer gern den Aufgabelösungsansatz erklären lässt, dass er dann irgendwo stehen hat und vor seinem Vorgesetzten oder was auch immer das vorzeigen kann. Und schauen Sie her, der Vertreter hat mir gezeigt, es gibt einen Aufgabelösungsansatz, nachdem dieses Ding eine Erfindung ist, und also neu und erfinderisch ist. Ich sage mal, so weit hat sich der Vertreter nicht treiben lassen. Er hat das relativ cool gemacht und er ist wirklich rein über die objektiv-technische Aufgabe gegangen. Er hat gesagt, wir haben die Aufgabe, eine kontrollierte Darstellung am Himmel zu erzeugen. Er hat wirklich überhaupt nicht die technischen Merkmale, Unterscheidungsmerkmale, technischen Wirkungen erwähnt und einfach nur gesagt, die 1 und die 2 beschäftigen sich nicht mit der kontrollierten Darstellung von Figuren. Deshalb ist es eine Erfindung. Und das hat er beim ersten Bescheid gemacht, das hat er beim zweiten Bescheid gemacht, und der EPA-Prüfer hat dann gesagt, okay, wenn du das zweimal sagst, dann musst du wohl recht haben.
Vielleicht das hat Ding, der Überprüfer sich auch gedacht, wenn du es zweimal nicht sagst, dann hilft es auch nicht, wenn ich ein drittes Mal gern Aufgabelösungsansatz fordere. Das ist dem Verfahren nicht zuträglich.
Genau, auch also sein, der Prüfer war offenbar glücklich darüber, dass er diese zwei, drei Klarheitseinwände ausgeräumt hat. Und dann hat er gesagt, ja gut, dann ist es auch offenbar eine Erfindung. Bitte sehr, hier ist die Erteilung.
Wie hat er denn in Bezug auf den ersten Klarheitseinwand reagiert, dass diese Haltevorrichtung mitgeschossen wird oder auch nicht? Hat er das behoben im Patentanspruch?
Nein,
oder?
Das war wirklich nur, er hat einfach gesagt, sie wird mitgeschossen.
Und das hat gereicht?
Ja.
Ja, vielleicht, weil es ohnehin logisch ist und für jeden vernünftigen Menschen nachvollziehbar ist.
Also, aber, okay, ja. Durchaus gibt es wirklich tatsächlich nicht zu viele Stellen in der Beschreibung, wo das explizit offenbart wird. Es gibt aber einen Absatz, soweit ich mich noch erinnere, da ist gestanden, dass Teile dieses Trichters zerfetzt auf den Boden fallen können. Und aus dieser Offenbarung ist dann mitunter das als klargestellt akzeptiert worden, dass das Ding mitgeschossen wird, weil sonst wird es das nicht zerfetzen, sonst wird dieses Ding nicht vom Himmel fallen. Aber es war eigentlich wirklich ein Satz. Das war 1.1 der Bescheidserwiderung. Dieses Ding wird mitgeschossen. Danke.
Und zum Aufgabelösungsansatz. Hat der Prüfer dann selbst im Erteilungsbeschluss oder wie er die Mitteilung nach Regel 173 mitgeschickt hat, dann selbst irgendwas argumentiert, warum das erfinderisch ist?
Nein. Ich hätte auch nachgesehen, ob dann er den Aufgabelösungsansatz durchgezogen hat, aber auch nicht.
Ja. Ist ja nicht vorgesehen. Die Entscheidung, ein Patent zu erteilen, ist nicht begründet. Wir wissen ja nie, warum das dann tatsächlich, welcher Teil der Argumente überzeugt hat, das kann man ja manchmal gar nicht richtig nachvollziehen.
Ja, hin und wieder liest du das aber dann schon im Aufgabelösungsansatz, dass der Prüfer dann akzeptiert und sagt, okay, das Argument nehme ich jetzt zurück und deswegen können wir das machen, beseitigt noch diese vier Klarheitseinwände und gut ist es.
Ja, bei den also Sachen, die schon von vornherein, wo der Prüfer von sich aus im Zuge der Recherche und im Zuge der Stellungnahme zum ersten Recherchenergebnis eigentlich schon die Begründung macht, um dann schon 71.3 mehr oder weniger vorzubereiten, aber sonst.
Ja. Ja, es ist jedenfalls für einen Dritten, wenn du Einspruch einlegen möchtest, extrem ärgerlich, dass du nicht weißt, warum der Prüfer das als erfinderisch angesehen hat. Ja? Dass du sozusagen dann mit neuem Stand der Technik, idealerweise mit einem neuen Zusatzdokument, dann sagst, ja, und deswegen ist es nicht erfinderisch und schon weißt, worauf es ankommt. Also das.
Im ganzen Prüfungsverfahren ist tatsächlich hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit kein einziges Mal um irgendein technisches Merkmal gegangen. Es ist wirklich immer nur gesagt, nicht erfinderisch, Punkt. Und die Antwort war dementsprechend schon erfinderisch, weil keine der aufgezeigten Dokumente beschäftigt sich nur in irgendeiner Art und Weise mit eben unserem Problem, mit dieser kontrollierten Darstellung von Figuren am Himmel.
Also das bedeutet, neu war es, aber es gab einfach keinen nächstliegenden Stand der Technik und damit konnte der Aufgabelösungsansatz einfach schlicht nicht durchgeführt werden.
Es ist tatsächlich nicht behandelt worden, ob es einen nächstliegenden Stand der Technik gibt. Das ist immer wirklich.
Aber die Argumentationslinie geht ja dahin. Also wenn ich sage, das kann, also das löst die objektive technische Aufgabe nicht. Das geht ja eigentlich nicht, weil um die objektive technische Aufgabe zu formulieren, bräuchte ich ja eigentlich schon einen nächstigen Stand der Technik, also, Unterscheidungsmerkmal und so weiter.
In dem Prüfungsverfahren ist einfach in Wahrheit der Aufgabelösungsansatz
nicht angewendet worden.
Alternativ kann man natürlich auch sagen, es ist immer der Kurt Wood Approach durchgeführt worden und das Wood ist einfach nie da, weil sich nichts mit der objektiven technischen Aufgabe beschäftigt.
Aber wenn der Prüfer doch mangelnde erfinderische Tätigkeit einwendet, dann kann das ja nicht nur darauf beruhen, dass er sagt, du hast den Aufgabelösungsansatz nicht angewendet. Das muss ja eigentlich einmal grundsätzlich er machen. Hat er damit auch nicht einmal begonnen?
Nein. Also man muss dann eigentlich sagen, vom Vertreter war es eigentlich nur konsequent, weil der Prüfer hätte wirklich einmal beginnen können mit, das ist die D1 zeigt das und sagt eben diese Merkmale nicht. Ja, diese Merkmale sind aus der D2 bekannt. Hat der Prüfer nicht gemacht, hat der Vertreter nicht gemacht. Und dann haben sie sich wahrscheinlich beide dazu entschlossen, okay, dann erteilen wir dieses Patent.
Aber da merkt man schon, dass der Erste, der was behauptet, schon in gewisser Weise eine Deutungshoheit hat, weil der andere dagegen argumentieren muss. Und wenn der andere nicht dagegen argumentieren kann oder will, dann ist es halt so.
Ich merke auch bei anderen Patentämtern hin und wieder so den Unwillen als erstes den Aufgabelösungsansatz zu machen, weil es einfach Arbeit ist. Und wenn du dann denen kommst und sagst, okay, das ist mein Aufgabelösungsansatz, sag was dagegen, dann bricht diese Gegenwehr in sich zusammen. Also das ist oft relativ gut. Und es ist daher ärgerlich, wenn das Amt von sich aus mit einem Aufgabelösungsansatz kommt. Vielleicht ist es der richtige Ansatz zu Beginn, so unklar zu sein, dass das Amt irgendwas anders bemägelt. Und dann kannst du sofort rein und sagen, okay, ich finde, es ist nur ein erfinderisch, weil, und bringe dann meine Argumente vor.
Ja gut, aber der elegante Ansatz ist einfach überhaupt nichts vorzubringen und darauf zu vertrauen, dass das Amt eh nichts dagegen sagen wird.
Ja, wobei, das merkt man aus den streitigen Verfahren immer, sobald du einen Aufgabelösungsansatz machst du dich auch angreifbar, weil dann hat man sehr gute Mittel, das argumentativ auszuhebeln. Und wenn du einfach sagst, das ist nicht erfinderisch, ja, dann beweise mir doch bitte, warum das
erfinderisch ist. Aber das ist wahrscheinlich da die Erfahrung, die daraus spricht, offensichtlich aus dem Anmeldeverfahren, dass man einfach sagt, ja, argumentier das Gegenteil.
Auch der EPA-Prüfer hat einen Stress, der hat ein gewisses Punktesystem, der muss abarbeiten, der muss Punkte erreichen, um sein Jahresziel zu erreichen. Und ein Aufgabelösungsansatz dauert doch etwas länger. Und darum wird halt auch gemunkelt, dass sich der Prüfer das ganz gern vom Vertreter im Rahmen eines Bescheids erklären lässt. Und wenn das für ihn in Ordnung ist, dann sagt er, ja gut, du hast mir das jetzt gezeigt. Es ist eine Erfindung, da bin ich sehr gewillt, das zu erteilen.
Und sonst ist halt die Erteilung schneller.
Ja. Das würde mich technisch noch eine Kleinigkeit interessieren. Mhm. Wir haben gesagt, wir haben da irgendwie einen Schwerkraftsensor drinnen, der weiß, wie das ausgerichtet ist. Was ist denn, wenn es immer die falsche Position hat, kommt dann die Rakete unexplodiert wieder runter oder löst die immer aus?
Diese Vorrichtung hat nicht nur diesen Sensor und diese Zündevorrichtung, sie hat auch noch ein, zwei zusätzliche Mittel, um einen gewissen konstanten Flug, eine konstante Fluglaufbahn zu forcieren. Also es wird entweder eine Rotation initiiert oder es ist auch vorgesehen, dass man Raketenantriebe in diese Abschlussvorrichtung integrieren kann, um eben eine konstante oder vorgebare Flugkurve zu erreichen.
Ja, ich glaube, es war offensichtlich, dass dahinter schon eine Erfindung steht. Nur die Frage ist halt, ob sie im Anspruch 1 steht oder
nicht. Und ob sie wirtschaftlich anwendbar ist. Also, wenn die Technik in dem einmal verwendbaren Abschlussvorrichtungs- Unterstützungsvorrichtung drin ist und ich brauche für jede Rakete, die eh schon teuer ist, dann auch noch einen Helfer, den ich nicht mehr verwenden kann, dann wird das ein noch teurerer Spaß, als es nicht eh schon
ist. Das kommt darauf an, wie wichtig das ist, die Botschaft erkennbar in den Himmel zu schreiben. Es soll Fälle geben, wo das wirklich relevant ist.
Also was du natürlich vermeiden willst, wenn du ein Herz auf den Himmel projizierst, dass es irgendwie gebrochen ist. Das ist ja natürlich fatal. Und dann kann man auch einmal eine solche Vorrichtung verschießen. Bisschen Romantik, Lukas, bisschen Romantik.
Habe ich halt offensichtlich die wirtschaftliche Sicht überwiegen lassen und nicht die Botschaft, die man in den Himmel schreiben möchte.
Michael, magst du noch was zur Romantik sagen?
Nein.
Na gut.
Ja, es war nett, dass wir trotz eigentlich der podcastfreien Zeit trotzdem kurz zusammengekommen sind. Ich wünsche euch noch wirklich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich auf das neue Jahr, auf die neuen Folgen.
Und das wünschen natürlich wir alle unseren Zuhörerinnen und Zuhörer und freuen uns schon auf viele neue und spannende Folgen im neuen Jahr. Bis dahin, guten Rutsch, alles Gute, bleiben Sie gesund.
Das war ein IP-Courses Podcast. Für Feedback schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org, abonnieren Sie den Podcast und entdecken Sie weitere Informationen und Kursangebote auf www.ipcourses.org.